Ich habe mal eine Frage an euch. Kennt ihr dieses Gefühl, irgendwie anders zu sein, irgendwie komisch? Der eine oder andere von euch wird sich jetzt vielleicht denken, der kommt hier zum ersten Mal hin zum Predigen und stellt dann so eine Frage. Ich kenne dieses Gefühl jetzt nicht persönlich, aber ich kann mir gut vorstellen, wieso der dieses Gefühl hat. Wieso der sich diese Frage stellt. Und ich muss zugeben, als Kind habe ich mir tatsächlich immer mal wieder diese Frage gestellt. Und das hing meistens mit einem Spruch zusammen, den ich ziemlich häufig zu hören bekam. Und der ging ungefähr so. Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, gelingen selten oder nie. Kennt ihr den Spruch? Ich weiß nicht, wie häufig ich diesen dämlichen Spruch gehört habe und wie oft er mich genervt hat. Und dabei war es völlig egal, ob bei dem Versuch, meine fußballerischen Künste auf das nächste Level zu heben, ein Kirchfenster dran glauben musste. Oder ob ich mal wieder früher aus dem Kindergottesdienst abgehauen bin, weil ich mir meinen Anteil von diesen überragenden Keksen beim Kirchcafé sichern wollte, bevor die Frauen aus der Frauenhilfe da ihr Revier markiert haben. Irgendwie sollte immer der Job meines Vaters dafür der Grund sein, dass ich irgendwas verkehrt machte, mich nicht so verhielt, wie man das nun mal erwartet. Dass ich irgendwie komisch war. Und vielleicht war ich auch kein ganz normales Kind. Ein Beispiel, was machen Kinder normalerweise, wenn sie eine Frage haben oder einen Rat in der Entscheidung brauchen? Normale Kinder gehen doch wahrscheinlich unter normalen Umständen zu ihren normalen Eltern, um diese Frage zu stellen oder um Rat in der Entscheidung zu bitten. Oder sie googeln halt. Ich hatte da als Kind eine Zeit lang eine völlig andere Strategie. Und die war vielleicht wirklich ein bisschen komisch und vielleicht ein bisschen davon abhängig, dass ich eben im Pfarrhaus aufgewachsen bin. Denn obwohl ich ab und zu früher eben aus dem Kindergottesdienst verschwunden bin, habe ich da doch ein bisschen was gelernt und mitbekommen, dass die Bibel in irgendeiner Form Gottes Wort sein soll. Und wenn ich eine Frage oder eine Entscheidung hatte, also eine Entscheidung zu treffen hatte, dann habe ich mir gedacht, wer, wenn nicht Gott, hat Antworten auf Fragen und Rat in schweren Entscheidungen. Und außerdem stand auf dieser Sportlerbibel, die habe ich euch mal mitgebracht, die ich bei so einem Fußballcamp bekommen hatte, da stand drauf, das Leben gewinnen. Das ist jetzt ein neueres Modell, aber das steht auf den alten auch drauf. Und gewinnen fand ich immer schon cool. Und Leben konnte ja auch nicht so verkehrt sein. Also habe ich eine Zeit lang bei allen Fragen, die sich mir stellten und allen Entscheidungen, die ich zu treffen hatte, immer in die Bibel geschaut. Das ist ja an sich erstmal kein völlig verkehrter und auch kein komischer Ansatz. Aber meine Methode war ein bisschen skurril. Und zwar wusste ich nur, dass die Antworten auf die Fragen, die ich so hatte, die mussten da irgendwo drinstehen, aber ich wusste nicht genau wo. Und dann dachte ich, ich überlasse das einfach Gott. Ich habe die Bibel dann einfach genommen und an irgendeiner Stelle aufgeschlagen und dann mir die Seite genommen und geguckt, ob sich auf dieser Seite nicht die Antwort auf meine Frage oder Rat in dieser Entscheidung finden ließ. Und es ging dann, je nachdem, wo ich dann landete, mal besser und mal schlechter. Aber spätestens, als ich versucht habe, auf diese Weise auch meine Hausaufgaben in den Griff zu bekommen, war wenigstens meinen Lehrern klar, dass das mit dem Spruch über Pfarrerskinder nicht völlig falsch sein kann. Kleiner Scherz, ganz so komisch war ich dann doch nicht, aber als ich diesen Predigteinstieg meiner Frau präsentiert habe, hat sie gesagt, du musst sagen, dass das ein Scherz war, die glauben das, wenn die dich kennen. Und deswegen, naja, aber trotzdem, auch bei Fragen, bei denen ich irgendwie ernsthaft erwarten konnte, dass in diesem Buch mit dem vielversprechenden Slogan das Leben gewinnen, dass da Antworten drin zu finden sein müssten, funktionierte dieses System meist eher schlecht als recht. Denn es ist ja einfach so, Namensregister und Königslisten, die geben nur Antworten auf ganz spezifische Fragen. Und wenn ich dann so zum Beispiel bei 1. Mose 10 gelandet bin, dann war da eben nicht mehr viel zu holen als die Antwort auf die Frage, wer waren die Söhne von Noah? Und das waren Sem, Ham und Japhet, falls euch das interessiert. Aber diese Antwort hat mich einfach selten wirklich weitergebracht. Warum ich das erzähle? Weil es in unserem Predigttext für den heutigen Sonntag darum geht, auf welche Fragen die 5 Bücher Mose Antwort geben wollen. Welche sinnvolleren Methoden es gibt, auf Gottes Wort zu hören, als einfach die Bibel an einer x-beliebigen Stelle aufzuschlagen und was es bedeutet, das Leben zu gewinnen. In Johannes 5, Vers 39 bis 47, da spricht Jesus zu einigen Männern, mit denen er eine Auseinandersetzung hat und er sagt, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie sind's, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen an, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die Ehre voneinander annimmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, die sucht ihr nicht? Meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Der euch verklagt, ist Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, ihr habt das Leben da drin. An sich ist es ja kein völlig komischer oder verkehrter Ansatz. Es reicht nicht für diejenigen, zu denen Jesus hier spricht. Männer aus dem jüdischen Volk, also aus dem Volk, zu dem Gott selbst durch Mose und die Propheten gesprochen hatte. Aus dem Volk, das diese Worte Gottes aufgeschrieben hatte, eben in diesen Schriften, in denen sie jetzt suchen. Männer aus dem Volk, dass sich ein Psalm über diese Schriften ganz an den Anfang ihres offiziellen Gottesdienstliederbuchs gewählt hatte, einen Psalm, der geradezu dazu einlädt, in eben diesen Schriften zu suchen und das Leben darin zu finden. Jesus sagt, ihr forscht also in den Schriften, um das Leben zu finden. Das ist kein völlig verkehrter Ansatz, ganz im Gegenteil, aber eure Methode ist ein bisschen skurril. Ihr macht da was falsch, ihr habt da was nicht kapiert, ihr kapiert nicht, worum es geht. Denn der ganze Streit, in dem Jesus sich hier befindet mit den Männern, der wird überhaupt erst ausgelöst, weil die Schrift auf eine Art und Weise gebrauchen, die Jesus so nicht stehen lassen kann. Und zwar beginnt die ganze Sache am Teich Bethesda. Dort hatte Jesus einen Mann getroffen, der seit 38 Jahren gelähmt war. 38 Jahre. Und dieser Mann war nicht nur gelähmt, der war auch noch völlig allein. Es gab niemanden, der sich um ihn kümmerte. Niemanden, der sich darum sorgte, dass er sein tristes Dasein, denn von Leben konnte bei ihm überhaupt nicht die Rede sein, dass er sein tristes Dasein wenigstens auf irgendwie eine annehmbare Art und Weise fristen konnte. Er war völlig allein. Und Jesus trifft also diesen gelähmten, einsamen Mann am Teich Bethesda und was macht er mit ihm? Long story short, er heilt ihn. Das kennen wir von Jesus ja schon irgendwie. Und er heilt ihn und ermöglicht diesem Mann so zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt leben. Denn zum ersten Mal kann dieser Mann jetzt aufstehen. Er kann seine Matte nehmen, kann nach Hause gehen und dort andere Menschen treffen. Er kann seine Einsamkeit überwinden, er kann Beziehungen aufbauen, er kann an Gemeinschaft teilhaben. Zum ersten Mal kann er selbst in den Tempel gehen, um dort zu beten. Eigentlich ist das sensationell, eigentlich ist das eine wirklich überragende Sache. Aber alles, was den Männern, mit denen Jesus da streitet, dazu einfällt, ist, hör mal Jesus, hast du eigentlich mal in den Kalender geschaut? Weißt du, was das für ein Tag war, als du den Gelähmten mal eben so mir nichts, dir nichts geheilt hast? Das war Sabbat. Und in den Heiligen Schriften steht nun mal, dass man am Sabbat ruhen muss. Das gilt auch für dich. Dieser Mann hätte nicht geheilt werden dürfen, wenigstens nicht am Sabbat. Du hast gegen Gottes Gebot gehandelt und deswegen kann das, was du tust und wer du bist, nichts mit Gott zu tun haben. Und an dieser Stelle wird deutlich, dass da was schief läuft. Dass die Schriften hier falsch verstanden, ja sogar missbraucht werden, denn überall dort, wo die Bibel zitiert wird, um Menschen gefangen zu halten, um das Leben zu verhindern. Überall dort, wo die Bibel Menschen hartherzig vor den Kopf geknallt wird, da wird sie nicht im Sinne des Erfinders gebraucht. Denn da, wo das passiert, da wird das zentrale Thema der Bibel ignoriert. Das, worauf alles hinausläuft. Jesus Christus. Und das ist auch die eigentliche Frage, um die es Jesus hier geht in diesem Streit, dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist und der Mensch nicht für den Sabbat. Das ist eine total wichtige Sache und zeigt uns was über Gottes Wesen und die Art und Weise, wie seine Gebote zu verstehen sind. Aber das ist nicht die Sache von Jesus hier. Das behandelt er an einer anderen Stelle. Hier geht es ihm darum zu erklären, worauf die 5 Bücher Mose und die Propheten und eben die gesamte Heilige Schrift hinweisen. Auf ihn. Sagt Jesus jedenfalls. Er sagt es den Männern ganz drastisch. Er sagt, meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Der euch verklagt, ist Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Jesus sagt also, wenn ihr die Schriften richtig lesen würdet und Mose wirklich glauben würde, dann müsstet ihr eigentlich kapieren, dass es da um mich geht. Und an dieser Stelle, da könnte man ja schon eigentlich mal einhaken und sagen und fragen, echt jetzt, Jesus? Also so wirklich? Echt? Also so komplett von Genesis bis Maleachi und von mir aus auch noch in den Apokryphen überall da geht's um dich. Was ist denn mit den Namens- und Königslisten, die doch irgendwie nur Antwort darauf geben, wer die Söhne von Noah waren? Und erst recht, was denn mit all den Stellen im Alten Testament, wo es so richtig zur Sache geht und mal eben ganze Völker ausgelöscht werden? Bist es du? Soll das wirklich auf dich hinweisen? Kurze Randnotiz, als ich den Titel vom nächsten großen Greifbar in der Stadthalle zum ersten Mal gehört habe, da dachte ich, wow, der Gott des Gemetzels, eine evangelistische Predigt über Gewalt im Alten Testament. Das ist ambitioniert. Da bin ich echt mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Ich habe jetzt rausgefunden, dass es da gar nicht um Gewalt im Alten Testament geht, jedenfalls nicht im Kern, weiß nicht, also, sondern eben um so ein, werden wir sehen, sondern es geht eben um einen Film mit genau diesem Titel, der Gott des Gemetzels. Das macht es überhaupt nicht weniger spannend, ganz im Gegenteil, das wird richtig gut, aber irgendwie wird das ja auch keinen Sinn machen, oder? Also beim großen Greifen in der Stadthalle über Gewalt im Alten Testament zu sprechen, denn ganz ehrlich, wie sollen denn diese Texte über einen Gott, der Krieg führt, auf Jesus hinweisen? Also auf Jesus, der uns auffordert, unsere Feinde zu lieben und die andere Wange hinzuhalten. Also was machen wir mit den Heiligen Schriften? Was machen wir mit dem Alten Testament? Wie können wir Mose richtig verstehen? Und weist er uns eigentlich wirklich auf Jesus hin? Vielleicht müssen wir ganz vorne anfangen, bei 1. Mose 1. Also eben ganz am Anfang von Mose, da wo Gott einen Menschen macht. Und dann sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann macht er eben noch einen Menschen. Und so macht Gott Menschen zu Geschöpfen, die dafür geschaffen sind, in Beziehungen zu leben. Adam braucht Eva und Eva Adam und noch viel mehr brauchen beide Gott. Das ist an sich eine super Sache, aber die meisten wissen, wie es weitergeht, es bleibt nicht dabei. Die Geschichte geht weiter und sie geht schief. Schon in 1. Mose 3 zeigt sich das. Adam beißt in die verbotene Frucht von diesem berühmten Baum in der Mitte des Gartens und sagt Gott damit im Grunde genommen ins Gesicht, ich vertraue dir nicht. Und so bricht er die Beziehung zu Gott von seiner Seite aus. Und weil er schon mal dabei ist, bringt er die Beziehung zu seiner Frau gleich im Anschluss auch in Schieflage. Und sagt, hier die Frau, die du mir gegeben hast, Gott, die ist doch schuld. Die hat mir doch die Frucht in die Hand gedrückt. Und was hier passiert, ist dramatisch. Denn wenn es wirklich so ist, wenn Gott den Menschen, Gott Adam dafür geschaffen hat, in Beziehungen zu leben, dann entzieht sich Adam hier selbst seiner Lebensgrundlage. Dann zerstört er hier das, was ihn atmen lässt. Die Beziehung zu anderen Menschen und zu Gott. Und weil das eben so dramatisch ist, hört das Alte Testament da nicht auf, bei 1. Mose 3, sondern erzählt die Geschichte weiter. Und zwar die Geschichte von Gott auf der Suche. Die Geschichte von Gott, der dieses Chaos, das Adam und Eva da angerichtet haben, wieder aufräumt. Die Geschichte davon, wie Beziehung zwischen Mensch und Mensch und Mensch und Gott wieder möglich werden soll. Und irgendwann taucht in dieser Geschichte Abraham auf. Genau genommen in 1. Mose 12, also wieder bei Mose. Da beruft Gott Abraham und sagt ihm, was er vorhat. Er sagt, Abraham, ich will aus dir ein großes Volk machen. Pass mal auf. Und durch dich will ich alle Völker dieser Welt segnen. Alle Völker dieser Erde. Vertrau mir, das wird gut. Und Abraham vertraut. Und tatsächlich, nach ein paar Generationen, werden Abrahams Nachkommen wirklich zu einem Volk, so wie Gott das versprochen hatte und so wie Abraham berufen wurde, weil Gott alle Völker dieser Erde segnen wollte, so beruft und erwählt Gott auch dieses Volk. Er beruft sein Volk und gibt ihm Regeln. Regeln, die eben voll darauf angelegt sind, dass das funktioniert, wofür Gott den Menschen gemacht hatte, für Leben eben. Regeln, die dafür da sind, dass Beziehungen zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Gott funktionieren können. Und ich finde, im 5. Buch Mose wird es dann richtig spannend. Da erklärt Gott seinem Volk, dass diese Regeln noch einen weiteren Sinn haben. Dass Gott sie nicht nur für das Leben in Israel gegeben hat, sondern auch dafür, dass die Völker, die um Israel herum leben, erkennen, was das Leben ist. Sie sollen erkennen, dass hier in Israel eben ein anderer Gott herrscht, als die Götzen, die drumherum angebetet werden. Dass hier ein Gott herrscht, der weiß, wie Leben funktioniert, weil er Leben erfunden hat. Und hier wird schon ein bisschen deutlich, wo die Geschichte, die Gott mit seinen Menschen schreibt, hinführen soll, und zwar zum Leben. Und es wird auch deutlich, welche Rolle Israel in dieser Geschichte spielt, dieses ganz besondere Volk, das Gott auserwählt hat, das Gott so unglaublich liebt, dass er seinen Augapfel nennt, dieses Volk, das er ganz speziell erwählt hat für seine Geschichte. Und weil Gottes Geschichte mit der Welt eben nur über dieses Volk Israel geht, deswegen sind auch die Namensregister und die Königslisten gar nicht so völlig uninteressant, denn sie weisen ja hin auf diese Geschichte, die Gott schreibt. Diese Geschichte Gottes auf der Suche nach seinen Menschen. Und an dieser Stelle nur eine ganz kurze Randnotiz zur Gewalt im Alten Testament. Es ist mit Sicherheit keine vollkommen zufriedenstellende Antwort auf die Frage, nicht mal ansatzweise. Und ich muss zugeben, einerseits haben wir dafür in der Predigt gar keine Zeit und andererseits habe ich diese vollkommen umfangreiche, komplett einleuchtende, alles erklärende Antwort auch einfach nicht. Aber vielleicht ist es ja eine Spur, vielleicht ist es ein Hinweis, ein Denkanstoß, wenn wir mal drauf schauen, dass das, was da passiert, häufig zum Schutz Israels geschieht. Also zum Schutz des Volkes, das eben eine ganz entscheidende Rolle spielt in Gottes Geschichte, in seinem Plan, Beziehungen wiederherzustellen. Und weil Gott das so wichtig ist, dieser Plan, und dass Beziehungen wieder funktionieren, vielleicht lässt er deswegen keine feindlichen Völker rechts und links von Israel zu. Einfach, weil von Israel eben alles abhängt. Von diesem Volk, zu dem Gott durch Mose und später auch durch seine Propheten gesprochen hat, dem er eben mitteilen ließ, wie Leben funktioniert. Und eben auch noch, dass es auf lange Sicht sein Plan ist, dass die ganze Welt das erkennt, wie Leben funktioniert. Und das schimmert ja schon bei Mose durch, da in 5. Mose. Und bei den Propheten wird es dann irgendwie so richtig deutlich. Bei Jesaja zum Beispiel oder auch bei Joel und an vielen anderen Stellen. Und ich glaube, wenn wir verstehen, dass es eben diese Geschichte Gottes ist, die das Alte Testament erzählt, diese Geschichte von Gott auf der Suche nach seinen Menschen, diese Geschichte davon, wie Gott alle Völker segnen will, wenn wir das verstehen, dann wird auch deutlich, wie das Alte Testament auf Jesus hinweist. So komplett, von Genesis bis Malachi. Dann wird deutlich, warum Jesus Christus ihr Thema ist. Denn mit ihm kommt kein weiterer Prophet, keiner, der nur davon erzählen könnte, wie das Leben funktioniert. Mit ihm, mit Jesus, kommt das Leben selbst. Gott und Mensch in einem, in Beziehung. Er kommt als Höhepunkt dieser Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Er kommt, um dieses Chaos wieder aufzuräumen, um den alles entscheidenden Akt in dieser Geschichte, die mit dem Drama um Adam und Eva begann, zu schreiben. Er kommt und erlebt direkt wieder das nächste Drama. Johannes 1 fasst das in einen unglaublich dramatischen und schmerzerfüllten Satz. Da heißt es, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und in unserem Predigttext für heute klingt dieser Schmerz aus Johannes 1 nochmal richtig durch bei Jesus. Da sagt er, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ihr wollt nicht zu mir kommen. Und weiter, ich nehme nicht Ehre von Menschen an, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annimmt? Und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, die sucht ihr nicht. Jesus sagt, hier, ich habe das Leben für euch, das pure Leben. Bei mir könnt ihr wirklich das Leben gewinnen und ich will nicht mal was dafür. Mir geht's nur um euch, darum, dass ihr Leben bekommt. Und ich will wirklich nichts dafür haben. Ich brauche keine Ehre von anderen Menschen. Ich will euch dieses Leben einfach schenken. Aber ihr wollt stattdessen lieber den glauben und bei denen Leben suchen, denen es gar nicht um euch geht, die ihre eigene Ehre suchen. Da wollt ihr Leben finden. Aber das kann doch nicht funktionieren. Was meint Jesus damit? Was ist dieses Leben, das wir bei ihm finden können und sonst nirgendwo? Ich habe mir so gedacht, ich predige zum ersten Mal bei Greifbar, da muss ich irgendwas Schlaues sagen. Was Schlaues kommt immer gut, das wäre doch super. Also habe ich im theologischen Wörterbuch für das Neue Testament unter Zoe geschaut. Das ist das griechische Wort für Leben. Und im selben Band vom Theologischen Wörterbuch für das Neue Testament steht auch noch ein Artikel über Doxa. Das ist das Wort für Ehre. Und ich wollte schauen, ob es da irgendwie irgendeine schlaue Verknüpfung im Neuen Testament gibt, die ich euch dann präsentieren könnte. Irgendwie verrückt, oder? Man könnte doch meinen, dass ich bei sowas Elementarem wie dem Leben, also bei dem, von dem ich als Christ irgendwie in Anspruch nehme, dass ich es in Jesus gefunden habe, dass ich da doch irgendwie einfach sowas dazu sagen könnte. So aus der Erfahrung heraus mit dem, der das Leben schenkt. Ohne jetzt groß in schlaue Bücher über griechische Vokabeln oder einen Johanneskommentar oder irgendwelche philosophischen oder systematischen Abhandlungen über den Absolutheitsanspruch zu schauen. Und ich glaube, am Ende bleibt es vielleicht wirklich simpler, als ich mir das so gedacht habe. Und vielleicht muss man, keine Ahnung, vielleicht ist das, was gleich kommt, sogar schlau. Vielleicht habt ihr es schon 1000 Mal gehört und dann kommt es jetzt zum 1001. Mal. Ich jedenfalls, ich musste das nochmal neu verstehen. Und es ist mir nochmal neu eingeleuchtet. Und jetzt kommt's. Pass auf. Here we go. Jesus hat das Leben für mich, weil er mich von mir selbst befreit. Jesus hat das Leben für mich, weil er mich von mir selbst befreit. Davon, dass ich immer zuerst nach mir frage. Davon, dass ich Leben immer da suchen muss, wo es irgendwie um mich geht. Oder bei Leuten, die mir eben sagen, dass es irgendwie um mich gehen müsste. Um meine Ehre, um meinen Wert, meine Anerkennung. Davon, dass ich immer nur mir vertraue und glaube, dass wenn ich mich nicht um meine Angelegenheiten kümmere und darum, dass mein Leben gelingt, dass es dann niemand tun wird. Davon also, dass ich Leben immer da suche, wo es einfach nicht zu finden ist. Denn dieser Selbstfokus, dieses ständig um mich selber kreisen, dieses bei mir selbst Leben suchen, das zerstört Beziehungen. Denn dann schaue ich immer nur auf mich und bin überhaupt nicht frei dafür, den oder die zu sehen, mit dem ich Beziehung leben könnte. Erst recht nicht Gott zu sehen. Und das zerstört Beziehungen. Und so zerstört es das, wovon mein Leben eigentlich abhängt. Und Jesus befreit davon. Er befreit von diesem Selbstfokus und er zeigt uns, wie Leben funktioniert. In Johannes 13, da wäscht er seinen Jüngern die Füße und er trägt ihnen auf, einander zu lieben. Also nicht zuerst nach sich selbst, sondern eben nach dem anderen zu fragen. Und wie schon die Regeln in 5. Mose, so soll auch das dazu dienen, dass die Welt erkennt, was Leben ist. Eben das, was passiert, wenn wir uns nicht um uns selbst drehen, sondern für andere leben. Das, was passiert, wenn wir einander lieben. Jesus selbst macht das vor, radikal und bis zum Schluss. Auch darauf hatte das Alte Testament schon hingewiesen. Der Prophet Jesaja zum Beispiel, der weiß davon, dass Gott dieses Problem des Beziehungsbruchs, dass er das einmal lösen würde, dass Gott das Chaos, das Adam und Eva hinterlassen hatten und dass irgendwie alle ihre Kinder und Kindeskinder immer wieder neu durchlebten und immer noch neu durchleben, dass er das mal aufräumen würde. Und Jesus macht das. Er räumt auf. Er geht bis ans Kreuz, bis in den Tod, bis an den Ort der absoluten Beziehungslosigkeit, dorthin, wo es weder Mitmensch noch Gott gibt, dorthin, wo Leben eigentlich aufhört. Aber wenn das Leben selbst in den Tod geht, dann passiert etwas. Denn dann kann selbst der Tod nicht bleiben, wie er ist. Dann wird der Tod gesprengt. Und genau das macht Jesus. Er sprengt den Tod, überwindet ihn und macht so Leben für alle möglich. Ewiges Leben. Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, gelingen selten oder nie. Ich glaube, mein Onkel hat diesen Spruch auch relativ häufig gehört. Gut, sein Vater war kein Pfarrer, sondern genau genommen Gemeinschaftsprediger. Aber wenn ich meiner Oma trauen darf, und das tue ich, dann hat mein Onkel als Kind auch eine Menge Mist angestellt. Und vielleicht war er ab und zu auch ein komisches Kind. Ich muss sagen, ich wäre gern dabei gewesen, als er so seine Streiche durchgezogen hat, denn ich stelle mir das unglaublich witzig vor und ich wette, ich hätte da auch noch was von ihm lernen können. Nicht nur, was die Streiche angeht, Auch sonst, denn mein Onkel, der ist so ein Machertyp. Der hat Ideen, der bringt Menschen zusammen und Sachen ins Laufen. Und weil er eben so ein Machertyp ist, war er vor ziemlich genau 2 Jahren auf einer Sitzung mit ganz vielen wichtigen Leuten, so sagt er jedenfalls, kennen die alle nicht. Also er war auf so einer Sitzung und als er denen gerade seine Ideen und Impulse vorstellen will, dann merkt er was. Der merkt, irgendwas stimmt nicht. Seine Wange und Schläfe, die fühlen sich komisch an, irgendwie taub. Er bittet um eine Pause, geht raus, muss sich übergeben, mehrmals. Wird eine Notärztin gerufen und die stellt fest, das kann alles nichts Gutes heißen, das ist keine Grippe oder sowas. Der Mann muss sofort ins Krankenhaus. Und dort gibt es dann Klarheit. Das ist nicht nur keine Grippe oder sowas, das ist ein Hirnstamminfarkt. Da ist ein Gefäß im Hirn verstopft und plötzlich geht es um Leben und Tod. Und jede Minute. Und mein Onkel erfährt, dass er umgehend operiert werden muss und dass die Ärzte ihn dafür in ein künstliches Koma versetzen wollen. Und er weiß nicht, wie und ob er aus diesem Koma jemals wieder aufwachen wird. Und ich habe mich gefragt, was geht einem wohl in so einer Situation durch den Kopf, wenn von jetzt auf gleich alles auf dem Spiel steht? Wenn plötzlich alle Beziehungen ein für alle Mal vorbei sein könnten. Mein Onkel ist aus diesem künstlichen Koma wieder aufgewacht und inzwischen ist er wieder komplett gesund. Und ich habe ihn gefragt, was ihm durch den Kopf gegangen ist. Und was er mir erzählt hat, das hat mir nochmal ganz neu deutlich gemacht, auf welche Frage diese Schriften, von denen Jesus spricht, Antwort geben und wie sie gelesen werden müssen. Denn an dem Punkt, wo das Leben ein für alle Mal vorbei sein kann, da fällt meinem Onkel nur ein Text ein. Ein Text. Ein Text, der da irgendwo steht zwischen 1. Mose und Maleachi. Ein Text aus dem Alten Testament. Und dieser Text weist ihn hin auf das Leben. Und auf denjenigen, der auch an diesem Punkt, an dem alles vorbei zu sein scheint, mitgeht. Der eben nicht zulässt, dass alle Beziehungen von jetzt auf gleich vorbei sind. Der nicht zulässt, das Leben aufhört, nicht mal im Tod. Und so betet mein Onkel, kurz bevor er ins künstliche Koma versetzt wird, ein Lied. Ein Lied aus dem Gottesdienstliederbuch Israels. Ein Lied, von dem Jesus selbst sagt, dass es von ihm handelt. Ein Lied vom Leben. Und er betet Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.